Gott.
Oh Gott.
Ja, wäre ganz gut. Wäre ganz gut. Schön hier zu sein, einen schönen guten Morgen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Danke für die Einladung, liebe Brigitte. Dankeschön. Wir sind eurer lieben Brigitte von Herzen dankbar, dass sie so oft kommt und dient mit Leidenschaft und Herzen. Unsere Gemeinde ist dadurch sehr gesegnet. Von Herzen. Danke für den weiten Weg. Wir haben jetzt heute mal gemerkt, das ist ja nicht um die Ecke. Das ist nicht um die Ecke. Das ist schon auch ein Stückchen fahren. Ganz kurz zu mir. Ich sage das nicht, um mich wichtig zu machen. Einfach informationshalber. Ich bin der Gerhard Leverenz, geboren 11. September. Der berühmte Tag. 11. September geboren in Bruno, einem kleinen Dorf neben Platschow. Vielleicht mal gehört, Elefantendorf. Daneben bin ich geboren. Das ist an der Grenze zu Brandenburg. Und aufgewachsen im Elternhaus mit Mama und Papa. Und dann kam ein Bruder dazu. 4 Jahre später kam ein Bruder dazu, der lebt und der guter Dinge ist und der anders als ich 5 Mädchen und einen Jungen hat. 5 Töchter und einen Sohn. Mein Bruderherz. Fleißig und treu. Interessanterweise, seine Kinder sind meist mit Ausländern im Ausland verheiratet, wie ich auch ja gerne mit Ausländern arbeite. Mein Bruder ist da ganz ähnlich mit der Hochzeit, mit seinen Kindern. Ja, groß geworden da, zur Schule gegangen, nach der Schule in Perleberg, Landwirtschaft, Kaufmann gelernt, VEG Saatzucht, Perleberg. Danach, ja, vielleicht mal vorher noch. Ich war mit 13 dann mal, ich erinnere mich ganz genau, vom Schulbus nach Hause gegangen, am Rinderoffenstall vorbei. Und am Rinderoffenstall spricht Gott zu mir ganz klar: Gerhard, ich berufe dich aber, Pastor zu werden. Ich sage, ja, mach das gerne. Weil wir hatten einen neuen Pastor bekommen. Der war so anders, so speziell, so mit Leidenschaft. Ich war gerne zum Konfirmandenunterricht gegangen. Ich habe mich immer schon wieder darauf gefreut und dann mit 13 diese Berufung, mal Pastor zu werden. Und nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, hatte ich mich beworben an der Theologischen Universität in Leipzig. Habe studiert in Leipzig und Erfurt. Aber war nicht in dem Sinne wiedergeboren. Ich war christlich, sehr fromm, sehr religiös, aber ich hatte mein Herz, ich wusste das auch gar nicht, hat mir kein Pastor erzählt, dass sowas sollte sein. Und so kam ich dann in Erfurt dann auch öfter, bin ich eingeladen worden von meinen Kommilitonen, wir sollten zum Jugendkreis gehen, bei Eberhard Laue, dem Jugendwart, vielleicht mal gehört. Komm her, mein, seh her, mein kleines Lied, Halleluja, la 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 la, Halleluja. Eberhard Laue, ein liebenswerter Bruder am Herrn, den ich sehr schätze. Die haben mich eingeladen, aber ich wollte nicht, dachte, das ist vielleicht zu fromm, ich dachte, ich gehe da nicht mit. Aber schließlich eines Tages bin ich doch mal mitgegangen und ich war fasziniert von der Arbeit. Ich war beglückt, ich spürte die Gegenwart Gottes. Und je mehr ich dahin ging, jeden Mittwoch war der Jugendkreis, ich wusste, der braucht Veränderung in deinem Leben. Du brauchst Jesus. Da habe ich eines Tages gesagt, Eberhard, nach der Jugendstunde, hast du mal Zeit für mich? Ich möchte mein Leben Jesus geben, mein Leben aufräumen, in Ordnung bringen. Und er hatte Zeit, ich bin hin zu ihm, habe Schuld bekannt, bereut und habe mein Herz Jesus gegeben. Herr Jesus, hier bin ich, Gerhard, ich gebe dir mein Herz. Er hat mich gesegnet und mein Leben war total verändert. Kennt ihr auch. Mein Leben war auf den Kopf gestellt, ich war voller Freude, voller Begeisterung und ja, habe dann abgeschlossen und kam dann als junger Pastor. Der Bischof sagte mir in Schwerin, es wird sehr schwierig. Die Gemeinde ist ganz schwierig, die ist gespalten. Aber wir trauen Ihnen zu, Bruder Leverenz, Sie werden das schon irgendwie machen. So kam ich dahin und es war wirklich nicht einfach. Mein Vorvorgänger war ein bekannter Mann, den ihr alle kennt, von dem gehört habt, Uwe Holmer, der Erich Honecker aufgenommen hatte, als ihn keiner mehr haben wollte, von den eigenen Genossen. Da hat Uwe Holmer ihn aufgenommen, 10 Kinder haben. Ihr wisst, Uwe Pastor Holmer hatte 10 Kinder und es war verboten für ihn, und zwar für seine Familie, es war verboten, dass sie die Kinder zur erweiterten Oberschule bringen. Die durften nicht gehen, Pastorskinder. gehört da nicht hin. War nicht schön. Und überleg doch mal, obwohl der Staat und Frau Holmer, Frau Honecker, die war ja Bildungsministerin, abgelehnt hat, dass seine Kinder Abitur machen durften, hat er sie aufgenommen. Das ist richtiges Christsein, echtes Christsein. Vergebung, praktisch gelebt. Vergebung, praktisch gelebt. Und so war Honecker also da und da war ich nun in dieser Gemeinde und es machte Freude. Gott hat mir eine Gabe gegeben, da auch gerade im Beginn mit Jugendarbeit. Wir hatten viele Rüstzeiten, dann sagte man damals, viele Rüstzeiten. 3, 4 größere Rüstzeiten im Jahr. Viele kamen zu Jesus. Es war eine wunderbare Zeit. Ich denke gern daran zurück. Es war wirklich gut, gute Zeit. 74, meine erste Predigt, 3. September 74 bis 91. Gott hat mir gezeigt, Gerhard, das ist ganz gut mit der Babytaufe, aber nicht ganz biblisch. Baptist sein heißt untertauchen und du bist nicht untergetaucht. Und so habe ich mich taufen lassen, durfte nicht mehr in der Kirche als Pastor tätig sein und habe dann eine eigene freie Gemeinde gegründet. Und arbeite seitdem in Ludwigslust in einer Gemeinde, evangelische Freikirche. Wir nennen uns Fels in der Brandung und das macht wirklich viel Freude. Wirklich viel Freude. Du hattest es angedeutet, vor vielen Jahren, 10, 12 Jahren, ich hatte meine Mutti gepflegt, 16 Jahre lang. Sie war nicht schwerstbehindert, aber ich habe für sie gesorgt. Bin jeden Morgen dann auch von Brunnen nach Ludwigslust in unser Büro gefahren und habe ja eines Tages immer wieder vorbeigefahren am Asylantenheim. Und du hast es gesagt, ich habe es nochmal, da waren die Zeugen Jehovas am Wirbeln. Ich sah, ich kannte sie. Und ich war ganz traurig. Und ich sagte eines Tages, als ich vorbeifuhr, Herr Jesus, wo sind die Christen? Warum sind nur die Zeugen Jehovas hier und kümmern sich um die Ausländer? Und da sprach er zu mir, die Stimme Gottes sprach zu mir, wenn die anderen Christen nichts tun, dann tu du, dann fang du, Gerhard, an. Und ich habe angefangen. Nächsten Sonntag, überleg mal, 6 Leute waren einfach da, ohne ich, dass ich eingeladen hatte. 6 Ausländer saßen in meinem Gottesdienst, hinten wie hier, saßen da. Und ich sah darin Gottes Handel in meinem Leben. Und ich habe mich seitdem gekümmert um Afghanen, Iraner und Eritreer besonders. Und das war und ist bis heute eine gute Zeit. Und ich kann nur dankbar sein. Ihr habt viele negative Berichte über Ausländer gehört. Es gibt bestimmt auch negative Leute dabei, ganz bestimmt. Aber die ich erlebt habe, waren alles nur fantastische Leute. Fleißige, liebe Leute, die Deutsch gelernt haben, die Berufsausbildung hatten, eine Wohnung gefunden haben und die heute ihren Mann stehen. Das ist wirklich, wirklich so in meinem Leben. Ich kann das so bezeugen. Da gab es keinen straffälligen, nichts, niemals. Und so habe ich heute die 4 Jungs mitgebracht. Hussein, der 2. dort hinten, schieß mal auf kurz. Hussein, der lebt in meinem Haus seit einem Jahr, ist er Bufti, Bundesfreiwilligendienstleister. Ich habe 5 Stellen für Buftis und er ist einer davon. Er hat schon in Kabul gut Deutsch gesprochen, in Kabul. Und dieses Jahr an seinem Geburtstag oder am Tag danach haben wir ihn getauft. Er wollte sich unbedingt taufen lassen, der Ali, ne, Hussein Ali. Und er macht einen guten Dienst bei uns für all die Afghanen, die wir haben und anderen Leute, die im Haus sind. Ja, wir sind da dankbar für. Und sind natürlich auch traurig, dass sie sowas erleben. Die kommen ja nicht aus Spaß her, um uns zu ärgern, sondern die waren, hört zu, 10, 12, 15 Jahre in Schweden, haben Schwedisch gelernt, Beruf gelernt, wie er, der hier vorne war, der Alef. Er hatte Kfz-Mechatroniker gelernt und wurde rausgejagt. Und ich habe ihn abgeholt von einem Schmuggeldienst. Ihr wisst, ich könnte ins Gefängnis kommen, aber würde ich gerne machen, weil ich das sehe. Man kann das gar nicht anders tun. Man muss das tun als Christ. Ich hole sie immer ab aus Travemünde. Die kommen dann an. Ich kriege Bescheid von Malmö, von einer Schwester, die da sich da um die Ausländer kümmert, um die Afghanen. Und ich habe auch ihn abgeholt aus Travemünde, denke ich. Das war so. Und das ist wichtig, wo sollen die sonst hin? Und wir nehmen sie auf und geben ihnen ein Zuhause. Ich 1, 2 Tage und bringe sie dann nach Sternbuchholz bei Schwerin ins Aufnahmecamp. Ich helfe ihnen dann nach 3 Monaten, nachdem sie einen Antrag gestellt haben, bekommen sie einen Dublin-Brief. Da steht drinnen, sofort zurück nach Schweden. Wenn sie dahin abgeschoben werden, sofort zurück nach Deutschland. Und das geht etliche Male so. Es ist unvorstellbar, was man mit diesen jungen Leuten macht. Schon 8 bis 10 Jahre ihres Lebens weg. Fujikato, alles weg. Und jetzt wieder dieses Hin und Her. Das macht einen traurig. Und auch, ich darf es jetzt geheimnisvoll so sagen, ganz vertraulich, der Aref, der hier stand, bekam einen Brief, er soll abgeschoben werden. Nach Afghanistan. Herr Dobrindt, was soll das? Was soll das? Für Verbrecher ja, meinetwegen. Aber nicht für solche Leute, die lernen, die Deutsch lernen wollen, die eine Ausbildung haben. In Wittenberge haben wir etwas gefunden, eine Kfz-Mechanikerwerkstatt. Der Chef war so begeistert über ihn, der wollte ihn sofort einstellen, sofort eine Ausbildung geben. Einfach mal ganz kurz, dafür möchte ich, dass ihr betet, einfach für die Jungs betet, dass wir hier bleiben dürfen, dass wir jetzt nicht weggejagt werden nach Afghanistan. Das fehlt noch. Es soll diese Tage, jetzt vorgestern, ein Flug gegangen sein, wo nicht nur Verbrecher, sondern auch richtig normale wie er abgeschoben wurden nach Kabul. Es bricht einem das Herz. Es ist einfach ein Gebetsanliegen. Wir wollen den Politikern nicht schlecht reden, wir wollen für ihn beten. Es ist nicht unser Auftrag, schlecht zu reden. Aber wir wollen ihn segnen und beten, dass Gott ihm die Augen öffnet, das nicht zu tun. Wir brauchen das so, Leute. Ist das so wichtig? Kfz-Mechatroniker, bester Junge, repariert mein Auto immer am Wirbel in meinem Haus. Ich brauche keine Werkstatt mehr. Er macht das bei mir am Hof. Und das ist wichtig, dass das geschieht. Denkt daran. So bin ich da im Dienst noch, bin schon ein bisschen älter. Viele sind schon einige Jahre in Rente in meinem Alter. Aber ich sehe noch ein Stückchen meine Aufgabe, diesen Dienst zu tun. Nicht nur Ausländer, sondern auch natürlich Deutsche, die da kommen. Aber viele, die Gott gesegnet hat und die einen Beruf haben und die jetzt ihre Sache machen. Ich als junger Mann war mit Leidenschaft da angefangen in Leusow. Und habe gesehen, wie Gott wirkt in diesen Tagen. Und wir haben dann gesehen in Göhlen, ich bin dann in Göhlen gewesen, einem Dorf meiner ehemaligen lutherischen Gemeinde. Und da hatte Gott mir gezeigt, ich hatte einen Artikel gelesen, in der Charisma, ihr kennt vielleicht die Charisma-Zeitschrift. Und da stand drin, da ist was los in Pensacola, Florida. Morgens 5:30 stehen die Leute Schlange, dass sie einen Platz in der Kirche kriegen. Ah! Ich dachte, wo gibt es denn sowas? Wo gibt es denn sowas? Morgens 5:30 anstehen. Und Gott hatte mir dann ein warmes Herz gegeben. Im Juni las ich diese Zeit noch einmal. Und Gott, der Heilige Geist sagt mir, Gerhard, du sollst damit zu tun haben, flieg nach Pensacola. Als ehemaliger DDR-Bürger und erzogen im Sozialismus, war ich sehr skeptisch mit Amerika fliegen. Ich dachte, der Feind, der Klassenfeind, was wird man mit tun? Komme ich überhaupt gut an? Die Amerikaner, uiuiui. Aber ich bin geflogen nach USA und kam dort an in Pensacola, einer Stadt am Golf von Mexiko, in Florida gelegen. Und ich muss euch sagen, ich kann vor Freude noch immer weinen. Da stimmte, was da stand. Die Leute standen ab 5:30 an, Schlange, lange Kilometer Schlangen, damit sie abends 6 in die Kirche kommen können. Das fand ich so, so wunderbar. Und wir Ausländer, wir konnten 6 Uhr an eine Seitentür reingehen. Wir mussten nicht den ganzen Tag stehen. Und ich habe dann Steve Hill, einem lutherischen Pastor, aus lutherischem Background, aber dann rausgegangen, ich habe ihn predigen hören, Steve Hill. Und es brach mein Herz. Ich war so beglückt. Ich spürte, da ist Gott. Das ist nicht einfach nur Gerede, sondern der Heilige Geist spricht durch ihn und rührt mein Herz an. Und da machte er Altarrufe jeden Abend. Und 150 bis 200 Leute kamen immer nach vorne, knieten nieder, warfen sich von dem Altar nieder und gaben ihr Leben Jesus. Viele Heilungen, Zeichen und Wunder sind da passiert. Ich war fasziniert. Und Gott sagte mir dann, sprich mit dem Jugendpastor, dem stellvertretenden Jugendpastor, lade ihn ein, nach Göhlen zu kommen. Und das habe ich gemacht. Ganz naiv wie ich bin, könnt ihr zu uns kommen nach Göhlen, kleines Dorf, 600 Einwohner. Und sie kamen. Sie kamen mit 36 Leuten. Ich bezahlte die Flüge auf Kredit. Auf jeden Fall hat Gott große Wunder getan. 97 bis 2001 kamen sie dreimal im Jahr mit großen Gruppen. Die größte Konferenz war 98 an Pfingsten, 644 Teilnehmer und vorne im Plastikbecken 46 Taufen. Gott hat wirklich Wunder getan. Das war Heiliger Geist, das war nicht ich, das war er, der das gemacht hat. Und so vertraue ich darauf. Ich spüre gerade wieder das spüre ich in mir unglaublich, seit einigen Tagen, ein dramatisches Brennen in meinem Herzen, dass wir kurz vor einem gewaltigen neuen Aufbruch stehen. Wirklich, ich spüre das, glaubt mir, nagelt mich darauf viel fest. Wir stehen vor einem gewaltigen neuen Aufbruch, auch in unserer Gemeinde. Wir sind da ganz erwartungsvoll, dass Gott was Neues beginnen will in unseren Gemeinden. Wurde schon früh darüber geredet und passierte nicht viel. Ich weiß, dass es jetzt ernst ist. Es wird passieren. Ganz bestimmt auch bei euch. Ganz bestimmt auch bei euch. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Gott hat was Großes vor in unserer Mitte. Matthäus Kapitel 9, Vers 35. Und Jesus ging ringums in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Der erste Vers vom Predigttext heute. Jesus ging ringsumher. Ihr wisst, Jesus war geboren worden in Bethlehem. Maria und Josef waren froh und glücklich. Sie hatten ihr Baby. Sie kehren zurück in ihre Heimat nach Nazareth. Jesus wächst auf, er wird ein Tischler und er hört mit 30 Jahren ungefähr einen Ruf, ganz klaren Ruf. Johannes tauft am Jordan. Geh dahin. Und er sagt Tschüss zu seinen Eltern, hört die Predigten von Johannes und lässt sich taufen. Steht als Sohn Gottes in einer Warteschlange und wartet auf seine Taufe und wird getauft und bekommt die Fülle des Heiligen Geistes geschenkt. Die Kraftausrüstung für Kranke zu beten. Und ihr seht im Neuen Testament, und alle Kranken werden gesund. Alle, nicht nur Einzelne hier und da, sondern alle Kranken werden gesund. So ist er 3 Jahre unterwegs, Jesus, in seinem Land mit den Jüngern, die er nachher beruft. Er kommt nach Nazareth zurück, erfüllt vom Heiligen Geist und weiß, ich soll Mitarbeiter suchen. Man braucht Mitarbeiter. Und so freue ich mich über Brigitte, dass es hier einige gute Mitarbeiter gibt, die mittun. Man kann als Pastor nicht alleine alles bewältigen. Man geht kaputt, man braucht Mitstreiter, Kämpfer. Und so hat Jesus 12 Mitstreiter gefunden am See Genezareth, Fischer. Ruft sie, sie folgen ihm, sie gehen zusammen durch dick und dünn, durch schwere und gute Tage und erleben Gottes Wunder und Zeichen. Die Predigten waren einzigartig, ich möchte dabei gewesen sein. Und die Wunder noch viel mehr. Tote stehen auf, Kranke werden gesund, alles passiert. Einfach eine schöne Sache. Und die religiösen Typen der Zeit damals, der Juden, waren sehr neidisch, eifersüchtig. Und ich muss euch eins sagen, das Schlimmste, was es so gibt, passt auch da auf in eurem Leben, lasst nie Neid in eurem Leben aufkommen. Neidisch zu sein ist etwas ganz Schreckliches. Gönnt den anderen das, wenn die eben mehr Geld haben, neuen Porsche kaufen können, das und lasst das doch, die werden damit glücklich. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Die religiösen Juden waren eifersüchtig auf diesen Jesus, weil ihm folgten Hunderte, Tausende, Zehntausende und ihre Synagogen waren leer. Und sie beschließen schließlich, ihn umbringen zu lassen. Von einem anderen Helfershelfer, Pontius Pilatus, lässt ihn kreuzigen am Kreuz auf Golgatha. Er stirbt, qualvoll, aber mit Leidenschaft. Und vergibt denen, die ihm das angetan haben. Vergebung ist ein zweiter wichtiger Punkt in unserem Leben, dass du lernst zu vergeben. Kennst du auch Leute, die dir wehgetan haben? Verletzt, schlecht hinter dir geredet haben? Kennt jeder in seinem Leben. Aber ganz wichtig für uns Christen, das lernen wir von Jesus, vom Kreuz her, vergib. Vergib! Das ist das Wichtigste. Nur so kannst du ein friedvolles Leben haben. Lass los und segne die, euch verfolgen. Segne die bösen Leute. Und Jesus tut das am Kreuz auf Golgatha. Er vergibt und er stirbt für deine und meine Schuld, für unsere Sünden. Das klang heute Morgen schon gut an, liebe Schwester. Er stirbt für unsere Sünde. Nun hast du Sünde, aber die ist nicht automatisch gelöscht, weil du jetzt an Jesus glaubst, sondern, ich lehre das jedenfalls so, die ist gelöscht, wenn wir Sünde bekennen, benennen. Zum Beispiel, dass wir abends auf unsere Knie gehen in unserem Zimmerlein und sagen, Herr Jesus, da habe ich gelogen, da habe ich das gemacht. Vergib mir bitte, ich bereue es aus tiefstem Herzensgrund. Oder du gehst zu einem Seelsorger, zu Brigitte oder mir oder wem immer und sagst, hast ein bisschen Zeit für mich, ich möchte meine Schuld bekennen. Ich habe das so bei Eberhard gemacht. Ich habe meine Sünde, das war peinlich, es war nicht einfach, bin rot geworden, knallrot angelaufen, war mir äußerst peinlich, aber alle Sünde, allen Dreck habe ich benannt. Und er hat mir im Namen Jesu Vergebung zugesprochen. Mit den Afghanen, die nicht so ganz gut Deutsch sprechen zum Teil im Beginn, machen wir es oft so, sie schreiben ihre Sünden auf ein Papier und wir gehen auf den Hof draußen, füllen das zusammen und brennen das auf. Und ich spreche ihnen Vergebung der Sünden zu. Aber es ist wichtig, dass wir Vergebung empfangen, mitnehmen, erleichtern sie, die Lasten sind weg. Ich darf durchatmen, Jesus hat mir vergeben und ich starte durch mit dem Heiligen Geist und bin für Jesus da. Und so ist er dann auferstanden, zum Himmel gefahren und hat den Heiligen Geist ausgegossen über alles Fleisch. Die Kraft Gottes über alles Fleisch. Kraft vom Himmel. Er geht umher. Er predigte, aber das ist das Zweite. Das Erste ist, er lehrte. Ist auch wichtig, dass wir neben allen evangelistischen Predigten auch Lehre bekommen. Ich bin nicht so ein ganz guter Lehrer, ich bin mehr Evangelist, aber gut, dass wir auch in der Bibel zu Hause sind, dass wir uns auskennen im Wort Gottes. Er lehrt die Jünger und er lehrt die Menschen und er predigt das Evangelium und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und dann geht es weiter, Vers 36, und als er, Jesus, das Volk sah, jammerte es ihn. Im griechischen Urtext ist es ungefähr übersetzt, es zerbricht, zerfetzt seine Eingeweide. Es macht ihn so traurig. Er sieht das Volk. Und wenn wir so rausgehen hier in Tangermünde und umher in der Altmark, es zerbricht einem das Herz, wie viele Menschen kaputt sind. Wie viele Ehen zerstört sind. Was da so alles läuft heutzutage mit Jugendlichen, Alkohol, Drogen. So traurige Dinge auch in Familien. Unsere Kinder, Enkelkinder, das macht einen so traurig. Es zerfetzt wie das. Greift Jesus an, das nimmt ihn mit. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir brauchen auch Leiterschaft, wir brauchen Leiter, Mitarbeiter in der Gemeinde. Wir brauchen Menschen, die sagen, hier bin ich stehe hier. Was ich kann, will ich geben für Gottes Sache. Das braucht Gott in seinen Gemeinden. Ich bin hier. Ich kann nicht alles, ich habe auch Schwachstellen, aber was ich kann, das will ich machen. Hier bringe ich mich ein, sag es eurer Schwester. Sag es ihr, hier bin ich, ich möchte ganz neu mich reingeben, rangeben, hineinbringen in die Gemeindearbeit. Hier bin ich, nehmt mich. Da sprach er zu seinen Jüngern, Vers 37, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Das stimmt, wir kennen diesen Text. Die Ernte ist groß, die Menschen brauchen Jesus, aber wenige sind da, die sich zur Verfügung stellen. Wenige sind der Arbeiter. Wo sind sie denn? Lass die anderen mal machen, Herr Pastor. Lass die anderen mal machen. Die sind noch jünger und reifer und so weiter. Egal wie alt du bist und wie du alter Knochen bist, Gott kann dich auch mit deinem Alter gebrauchen und dich einsetzen, dass Gottes Sache vorangeht in unserem Land. Sag einfach, hier bin ich, Herr. Rede zu mir heute, ich möchte mich neu zur Verfügung stellen. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das gibt es ja bei uns dann auch. Wir bilden einen Ausschuss. Auch im Kirchgemeinderat wird ein Ausschuss gebildet, wie man das und das bewerkstelligen kann. Ist ja nett gemeint. Hier meint Jesus, betet um Arbeiter. Betet, geht ins Gebet. Geschwister, wissen wir oft gehört, es gibt nichts Wichtiges, als wir beten. Für Dinge, die uns wichtig sind. Wir brauchen mehr Mitarbeiter, die klar sagen, hier bin ich, ich stelle mich dem Herrn zur Verfügung der Gemeinde. Betet einfach darum in euren Gebetskreisen. Betet darum. Gott, wir brauchen Mitarbeiter, die zu dem stehen, was sie sagen. Die versuchen, ihren Mann, ihre Frau zu stehen. Bittet um die Arbeiter. Und er rief Vers Kapitel 10 seine Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Jesus gibt Vollmacht über die unreinen Geister. Ich denke, das wisst ihr alle. Das gehört eben auch dazu, wenn man zu Jesus kommt. Ihr kennt das vielleicht auch hier in der Altmark. Mein Bruder hatte Hautekzem, war immer blutig. Und meine Mama geht immer zum Arzt und immer wieder zum Arzt und das wird nicht besser, es wird schlimmer. Viele teure Cremes, wir fahren nach West-Berlin. Ich schmuggle einen Koffer mit Hühnern an der Grenzpolizei vorbei. Wir verkaufen das für Westgeld in West-Berlin und kaufen dafür gute Creme, teure Creme in der Apotheke in West-Berlin, Spandau. Aber die Creme, die teure, hilft nicht. Der Doktor sagt, da hilft nur noch eins, gehen Sie zu besprechen. Und meine Mutter ging mit meinem Bruder zum Besprechen. Der Teufel gibt. 3 Tage später war alles gut. Ah! Aber spät in seinem Jugendleben kam eine dramatische Wende. Der Teufel holt sich zurück, was er gegeben hat. Der Teufel holt sich zurück. Und mein Bruder, ich will es nicht erzählen, es war dramatisch. Und darum brauchen Menschen Befreiungsdienst. Die brauchen Befreiung. Auch wenn sie sich ihr Leben Jesus geben, das haben sie erst die letzten Tage erlebt. Ich habe einmal bei mir im Pfarrhaus mit jemandem gebetet, den Leuste damals. Ich habe um Befreiung gebetet. Die Person ist 2-3 Meter in die Luft geschwebt. Die schwebte neben mir. Ich war dabei. Und dann war sie frei. Und das brauchen wir auch, dass wir für belastete Leute beten, dass sie heil werden. Manchmal fragen wir uns, warum wachsen die nicht im Glauben? Wir haben doch ihr Herz Jesus gegeben. Ja, sie haben nicht ausgepackt mit ihren okkulten Belastungen, dass sie besprochen worden sind oder 3. und 4. Glied, sagt die Bibel, 3. und 4. Glied, dass sie sich lossagen von all diesen Mächten der Finsternis. Das brauchen wir auch, ganz neu. Totale Befreiung. Dass wir befreit sind und dass Jesus, der Heilige Geist, ganzen Raum in uns gewinnen kann. Über die unreinen Geister, dass sie austrieben und halten alle Krankheiten und Gebrechen. Er gibt Vollmacht. Und du bist jetzt auch ein Jünger Jesu. Und er möchte dich gebrauchen, wie Jesus seine Jünger gebraucht hat, auch hier für diese Gemeinde und darüber hinaus. Er möchte dich mit deinen Gaben nutzen und sehen, wie du dich zur Verfügung stellst. Da heißt es weiter in Vers 8, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Damit beauftragt uns Jesus, beauftragt er dich. Natürlich gibt es manchmal Schwierigkeiten, natürlich gibt es Nöte. Der Feind versucht alles Mögliche. Wir hatten dieses Wochenende, gestern, einige Taufen angesagt. In Buchholz bei Pritzwalk. Ich soll herzlich grüßen von Frau Karin. Und die Jungs waren so begeistert. Sie wollten kommen und sich taufen lassen. Sie liebten Jesus. Aber was war los? Als ich sie abholen wollte in Stern Buchholz, haben sie nicht gemeldet. Wir wissen nichts von ihnen. Das ist meine Erfahrung. Der Teufel ist so interessiert daran, an allem lässt er zu. Aber wenn es um Taufe geht, um klare Position, versucht er alles dazwischen zu schieben, dass es nicht stattfindet, dass keine Taufe stattfindet. Darum betet dafür weiter, auch für uns, für die Jungs, die sind Moslems gewesen. Die meisten in meinem Haus sind jetzt Christen. Ich habe niemanden gezwungen, das wäre ja dumm, wenn man die sagt, du musst aber heute Christ werden, du darfst nicht mehr hierbleiben bei mir. Nein. Was wichtig ist, dass du echt ein Christsein lebst. Lebst. Echt bist. Sie versorgst mit dem besten Frühstück aller Zeiten, mit dem besten Essen, alles kaufst, damit die sich wohlfühlen und damit die merken, der Papa hat uns lieb. Der ist echt. Amen. Der treibt uns nicht in irgendeine Sache rein, sondern der bietet uns das an. Er wartet darauf, dass wir kommen, aber niemals würde er mich zwingen. Und es ist auch für unseren Dienst später wichtig, dass wir Leute nicht überreden und irgendwie bedrängen, Christ zu werden, sondern dass wir sie, was macht Jesus? Er lädt sie ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen, kommt doch mit, guckt euch mal den Gottesdienst an, seid dabei, spürt die Gegenwart des Heiligen Geistes, lasst euch einladen. Das ist unser Auftrag. Nicht wenn Holzhammer kommen, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Gibt solche Christen, die sehr, sehr rabiater sind? Nein, das ist nicht unser Auftrag, nicht unser Dienst. Jesus lädt ein. Kommt her. Ihr werdet sehen, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben, weil er gibt Sinn und Halt und Ziel und Freude, die Fülle. Freude? Die Welt kann uns keine ewige, haltende Freude bieten. Die Welt, was macht sie? Die gibt uns Neid im Herzen, dass wir arbeiten, raffgierig sind, Geld sammeln und das kaufen, damit angeben vor anderen Leuten. Oh, das habe ich mir geleistet. Oh, guck mal, viel besser als du, viel fleißiger. Nein. Die Freude über den Dingen hält nur ein paar Wochen an. Ist ja schön, das neue zu haben, das und das, den neuen Schrank oder den neuen Herd, schön zu haben. Aber was wichtiger ist, Freude am Herrn und durch den Herrn. Eine Freude, die nie aufhört. Freude, die ausstrahlt. Ich war mal eine Beerdigung und ich wollte ja nie eigentlich richtig Beerdigung machen. Ich habe immer das gesehen, ich war immer traurig. Ich dachte immer, ich hatte Angst dann zu weinen als Pastor. Ne? Da sieht man die traurigen Leute, dann weint man. Das war ganz schwer. Und schließlich am Ende meiner Dienstzeit mehr und mehr habe ich mich danach gesehen, klingt komisch, Beerdigung machen zu dürfen. Weil gewiss, ihr Geschwister, das ist die Gelegenheit, den Menschen die Botschaft klar mit Liebe zu sagen. Amen. Die sind in großer Trauer und wenn das Wort Gottes mit Liebe und klar rüberkommt, dann kommen sie ins Nachdenken und kommen und geben mir Herz Jesus. Ich hatte eine Frau, eine Lehrerin in DDR-Zeiten. Ich habe ihre Schwiegermutter beerdigt und habe von Herzen mit Leidenschaft auch gepredigt. Nachts um 11 Uhr klopfte an meiner Zimmertür, am Fenster draußen. Das war die Lehrerin. Herr Pastor, Sie haben heute so stark bei Schwiegermamas Beerdigung predigt. Ich glaube, das ist auch was für mich, dieser Jesus. Können Sie mir einiges dazu sagen? Und dann fing ich nachts um 11 an zu predigen und ihr das zu lehren. Und schließlich hat sie ihr Herz Jesus gegeben und war bei Jesus mit großer Leidenschaft. Ist das nicht herrlich, dass man gerade auch am Grab bei schwersten Stunden die Menschen erreichen kann? Nicht nur durch viele Bibelsprüche, sondern auch, wie Jesus es sagt, weinet mit den Weinenden. Ja. Nimm dir Zeit, dich zu denen hinzusetzen, die Hand um ihre Schulter zu halten und zu zeigen, ich nehme Anteil an dem, was du durchmachst. Ich bin bei dir. Wenn es eine halbe Stunde, eine Stunde dauert, nimm dir Zeit, einfach zu zeigen, du bist nicht allein gelassen. Ich will dir durchhelfen in deiner Trauer. Und das richtet die Menschen auf. Das macht ihnen gewiss, da muss was dahinter stecken. Etwas, was ich noch nicht habe, was mir noch fehlt. Und sie kommen zu dir und sagen, ich möchte auch das haben, was du hast. Dazu helfe dir Jesus. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus, segne meine Geschwister. Ich habe sie sehr lieb. Brigitte und all die anderen, die hier sind. Ich erinnere mich der Begegnung vor einigen Jahren hier. Und du segnest die Geschwister. Du tust ihnen wohl und du gibst das, was ich heute gepredigt habe. Dass sie demütig von ganzem Herzen dir nachfolgen, mit Leidenschaft, mit einem freudigen Herzen, mit einem einladenden Herzen. Herr, gib mir Kraft, dass ich hier in dieser Gemeinde meinen Mann, meine Frau stehen kann, oder dass ich hier als Frau, Mann Gottes, ein Zuhause habe und mich einbringe mit dem, was du mir gegeben hast, als Gaben und damit auch als Aufgaben. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.